We will heal with the secret of steel.
Es ist soweit. Eine neue Folge Secrets of Steel. Ihr habt mal wieder eingeschaltet und um euch die volle Dröhnung Heavy Metal zu geben in gesprochener Form. Heute wieder mit mir, Olli, und meinem guten Kumpel Uwe.
Ja, moin.
Tag. Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Da hatte ich einen kleinen Verzug bei der Veröffentlichungszeit dann. Aber jetzt haben wir uns dann, nachdem wir dann Anfang oder Ende letzten Monats dann die Folge veröffentlicht hatten, jetzt doch wieder recht zeitnah getroffen und dann kommt das Ding auch schnell hoch. Das heißt, diesmal mussten unsere Fans dann nicht so lange warten wie beim letzten Mal und wir haben wieder für diese Folge ein spannendes Themenpaket zusammengeschnürt. Jetzt muss ich gerade ein bisschen lachen, weil wir hatten eben schon Internetprobleme im Vorfeld und gerade ist Uwes Bild, das ich hier ja von unserer Skype-Konferenz sehe, eingefroren und naja, wie man das so kennt, wenn bewegte Gesichter einfrieren, kann das auch mal lustig aussehen.
Ja, ich muss zugeben, ich hatte gerade auch Übertragungsprobleme, aber ich höre weiter problemlos. Ja, so ist das wohl.
Okay, das ist gut. Das ist ja auch als Heavy-Metal-Fan ist das problemlose Hören ja auch extrem wichtig.
Genau, ne? Genau. Und zu den Verzögerungen, da können wir es nur halten mit der Deutschen Bahn, nicht wahr? Verzögerungen wegen Verzögerungen im Betriebsablauf, so kommt das eben manchmal, nicht wahr?
Ja. Genau. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Keine Ahnung, woran das heute liegt. Ja, Uwe, gibt's irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, bevor wir in das heutige Thema, was ich gleich präsentieren werde, einsteigen?
Ja, was gibt es, dass das Heavy Metal Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu? Das ist mir aufgefallen.
Das stimmt, ja.
Und es ist ein sehr durchwachsenes Jahr, finde ich.
Kann man so sagen, ja.
Ein Thema, was möglicherweise auch bei den Veröffentlichungen nochmal aufgegriffen werden kann, die wir heute besprechen.
Okay, ich bin gespannt. Ja, ich bin tatsächlich gerade, habe ich meine literarische Ader wieder entdeckt. Und zwar lese ich gerade die Biografie von Ozzy Osbourne.
Oha, wie oft kommt der Name Sharon darin vor? Das wüsste ich gerne.
Naja, bis jetzt noch gar nicht.
Oha.
Weil ich nämlich noch quasi in der ganzen Vorgeschichte drin bin. Ich habe ein bisschen hin und her überlegt vor dem Kauf, ob ich es mir auf Deutsch oder auf Englisch hole. Ich habe mich dann für die englische Variante entschieden, weil es ja eine Autobiografie ist und ich dachte mir, dann lese ich es halt so in den Worten, wie Ozzy es vermutlich eben selbst geschrieben hat. Also da wird ja wahrscheinlich auch irgendwer drüber gelesen haben, aber dachte mir, das ist am nächsten so an seinen Gedanken dran. Ja, und bisher ist es eigentlich eher, könnte es auch eine Biografie von irgendwem anders aus Großbritannien sein. aber es sind schon mal so ein paar Namen gefallen, die einem bekannt vorkommen und jetzt hat er gerade irgendwie Butler Giza kennengelernt und so weiter und das Ganze nimmt so langsam Form an. Und dann, ja, bin ich gespannt, was man da noch so für Infos und Berichte dann hat in dem Buch.
Ja, da kann ich direkt sogar auch noch was anfügen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass, ich glaube, auf Tele 5 soll eine neue Staffel von The Osbournes ausgestrahlt werden. Kein Witz. Allerdings geht es diesmal nicht mehr so sehr um ihr wohl nicht mehr ganz so wildes Familienleben, sondern sie kommentieren wohl pseudo-paranormale Videos mit Gegenständen, die durch die Luft fliegen und sowas.
Okay, naja, das passt irgendwie auch zu Ozzy. Ja, weiß ich nicht, also in dem Buch schreibt er auch schon, wie er so im Teenageralter so die ersten Substanzen geschnüffelt hat, um irgendwie ein bisschen high zu werden. Da passt das mit den Halluzinationen oder dem übernatürlichen Ding dann ja doch auch irgendwie, ja. Wenn man vielleicht selbst der Meinung ist, dass man sowas schon mal erlebt hat, dann glaubt man solchen Aufnahmen wahrscheinlich umso mehr.
Ja, also Lemmy Kilmister hat ja bis zu seinem Tod behauptet, im Sommer von 1970 ein UFO bei der Landung auf der Erde beobachtet zu haben. Das hab ich, wer weiß, was da im Spiel war.
Ja, die Wahrheit wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Habe ich noch nichts von gehört, ehrlich gesagt, aber gut.
Interessant. In einer seiner Filmbiografien bin ich mir relativ sicher, dass er das ausführt.
Okay. Ja. Vielleicht kommt das in Ozzys Biografie ja auch noch und am Ende haben sie vielleicht dasselbe UFO beobachtet.
Das wäre gut möglich, sind ja beides Briten.
Ja. Vielleicht war es auch bei einem gemeinsamen Festival.
Ja, damals war Lemmy noch bei Hawkwind, aber das macht es ja noch wahrscheinlicher, dass da verbotene Substanzen im Spiel waren, die vielleicht die Sichtung von UFOs auch wahrscheinlicher machen.
Sehr gut ausgedrückt. Okay, alles klar. So viel zu Ozzy und Lemmy. Was ist denn nun eigentlich das Thema der heutigen Folge? Wir haben heute wieder ein paar Alben-Reviews für euch. Ein paar Sachen sind da in den letzten Tagen oder Wochen erschienen, die wir euch gerne irgendwie näher bringen wollen, euch eure Meinung, unsere Meinung mitteilen möchten. Und ganz interessant auch, dass wir dabei ja das erste Mal so eine kleine Kooperation haben und zwar mit einem neu gegründeten Plattenlabel namens Podmortem Records. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, ob wir das hier jetzt als Werbung deklarieren müssen. Ich mache das hier mit vorsichtshalber einfach mal, aber im Endeffekt wollen wir so wie sonst auch immer einfach nur ja, die aktuellen Geschehnisse im Heavy Metal mit euch ein bisschen besprechen. Natürlich in einigen Folgen auch die vergangenen Geschehnisse, aber jetzt gerade sind wir eben im Hier und Jetzt unterwegs. Und da will ich jetzt einfach erstmal ein paar Worte zu dem Plattenlabel verlieren. Das ist eigentlich ganz schnell gemacht. Wie der Name schon andeutet, Podmortem Records, kommt das ganze Label aus dem Ruhrpott und wurde im Laufe dieses Jahres von zwei Personen gegründet, die da, glaube ich, auch relativ gut verwurzelt sind. Einmal ist es der Drummer von Darkness. Einigen vielleicht bekannt als Lucky. Ja, der ist also Nummer 1 Gründungsmitglied von dem neuen Label. Und Nummer 2 Gründungsmitglied ist dann Martin Sosna. Den kennt man vom Namen vielleicht noch nicht unbedingt, ist aber zum Beispiel Veranstalter des Fresh Speed Burn Festes in Oberhausen und das dürfte ja zumindest den Ruhrpott-Leuten ein Begriff sein, ne? Genau. So, und wie bin ich drauf gekommen, ne? Ist ja wie gesagt ganz frisch. Auch da kommt mir dann natürlich zugute, dass ich immer ein offenes Auge habe, was so in der Heavy-Metal-Szene passiert. Und dann bin ich quasi über einen lokalen Plattenladen darauf gekommen, dass es diese beiden Personen jetzt also mit diesem neuen Label gibt. Hab die dann einfach mal kontaktiert, hab mit Martin dann telefoniert und hab dann tatsächlich die Erstveröffentlichung des Labels dann per Post als CD zugeschickt bekommen und die möchten wir oder ich euch jetzt dann vorstellen.
Genau, Olli. Und dann müssen wir natürlich noch sagen, dass wir beide auch 1 Million auf unser Konto überwiesen bekommen Richtig. Haben. Nur damit uns nachher keiner verklagt, weil wir das verschwiegen haben.
Ja, genau. Wir haben direkt einen fetten Werbevertrag, wie gesagt, unterschrieben. Deswegen ja auch am Anfang die Erklärung, ne? Spaß beiseite. Wir freuen uns einfach, dass das möglich gemacht wurde von Seiten von Podmortem Records. Ich habe ja auch vor einer Weile auch mal für ein Online-Magazin geschrieben, wo ich ein paar Reviews verfasst habe. Und zumindest bei den größeren Labels ist es auch gar nicht mehr üblich, CDs zu verschicken. Da kriegt man dann eigentlich immer nur den Download-Code. Von daher ist das schon ziemlich cool, dass wir überhaupt die physische Variante hier jetzt in den Händen halten dürfen.
Ja, stimmt.
Alles klar. So, wie heißt sie denn nun? Die erste Veröffentlichung, die Band, kommt aus Serbien, heißt Alitor. Und das Erstwerk heißt, also das Erstwerk unter Podmortem Records heißt Sportsnaja. Insgesamt ist es schon die dritte Veröffentlichung. Es gab schon eine EP und ein Album in der vergangenen Zeit und jetzt eben ganz frisch draußen die EP Sportsnaja. 3 Songs sind da drauf. Ist also quasi auch erstmal ein kleiner Teaser zu dem, was da noch kommen wird. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht so viel zu den Alben, zu den einzelnen Songs verraten, weil bei 3 Songs hört einfach selber rein, würde ich sagen, und macht euch ein Bild. Es ist eine Mischung aus Thrash Metal, hat an manchen Stellen so ein bisschen Ähnlichkeit, fand ich, mit Creator, auch wenn das Ganze wesentlich moderner angehaucht ist. Der erste Song ist auch eine ganz flotte Nummer, relativ schnell gespielt und dann die beiden weiteren Songs sind ein bisschen ruhiger. Nicht ganz so Double Bass lastig und sind einfach moderner Heavy Metal, sage ich mal. Von der Produktion auch richtig gut gelungen, also da ist gute Arbeit geleistet worden und klingt alles satt. Ist definitiv kein Garagensound. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr gelungen. Wer sich dann eventuell überlegt, jo, will ich auch reinhören, kann das gerne machen, ist von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ganz interessant fand ich auch, dass ein kleines Heftchen in der CD mit beilag, wo auch dann noch ein Interview geführt wurde mit einem Bandmitglied. Und ich hatte mir vorab so ein bisschen die Frage gestellt, okay, das Album, das heißt Spoznaja, das ist jetzt halt serbisch, was bedeutet das eigentlich? Und tatsächlich wird es in dem Interview erklärt, Spoznaja bedeutet sowas wie Erkenntnis und ist wohl sozusagen eine kleine Zusammenfassung von Erkenntnissen, die eben ja der Sänger sozusagen in seinem Leben hatte und das Ganze dann auch erstmals auf Serbisch. Vorher haben sie immer die Texte auf Englisch gehabt und hier dann so ein bisschen experimentiert und das Ganze dann eben in der Landessprache aufgenommen. Und eine kleine Anmerkung habe ich dazu. Ich dachte mir so, okay, er deutet in dem Interview so an eben, dass er gerne so ein bisschen was von sich berichten möchte, den Leuten was mitteilen möchte. Weiß ich halt nicht, ob Serbisch dann die richtige Wahl ist, weil man muss ja auch sagen, Englisch wäre dann doch ein bisschen verständlicher gewesen für die meisten Leute. Aber im Endeffekt finde ich es immer gut, wenn man sein eigenes Ding durchzieht und wenn in dem Moment dann eben die Band das eher gefühlt hat, das in der Landessprache aufzunehmen, dann ist das auf jeden Fall genau richtig, weil man ja soll sich ja nicht verstellen, sondern immer das machen, worauf man Bock hat, ne?
Ja, klingt ganz spannend, aber wahrscheinlich für mich schon etwas zu hart, wenn ich hier schon Double Bass Salven höre. Irgendwie meine wildesten Thrash-Tage sind ja doch ein bisschen, liegen schon in der Vergangenheit.
Ja, es ist jetzt nicht so ein übertriebenes Thrash-Metal-Album, wie gesagt. Also der erste Song, der ist so eine ganz gesunde Mischung. Tatsächlich gibt es da auch starke Wechsel zwischen bei der Bass-Drum, dass man eher ruhige Parts hat, dann kommt ein schnellerer Part mit der Double-Bass. Also, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein typisches Thrash-Metal-Album, hätte ich wieder fast gesagt, eine typische Thrash-Metal-EP ist. Wirklich eine gute Mischung aus mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen ruhiger. Also, ich glaube, du würdest jetzt nicht direkt weglaufen und man muss da nicht direkt Angst haben, dass man im größten Moshpit landet, wenn man da mal dann beim Konzert sein sollte.
Dann oder bin so. Ich ja beruhigt.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, eine coole Sache, dass wir die CD zugeschickt bekommen haben. Bin gespannt, was bei Podmortem dann noch so kommt, was da noch so für Veröffentlichungen anstehen. Und bevor wir über die zweite CD sprechen, die ich zugeschickt habe, zwar nicht von Podmortem Records, aber auch von Martin, dem Inhaber, der nämlich noch Manager einer weiteren Band ist, kommen wir erstmal zu einem deiner Alben, Uwe. Welches Album hast du heute in petto?
Ja, ich glaube, ich baue jetzt direkt die Brücke von nicht mehr so hart und wenig Double Bass zum neuen Running Wild Album Blood on Blood.
Oha, ja, okay, krass. Hätte ich ja gedacht, dass wir das zum Abschluss machen, aber
ja, aber gerne doch, auch schon das, jetzt. Das ist heute das erste Album, über das ich gerne sprechen möchte und ich habe mir das schon vorab, habe ich es mir bestellt als Schallplatte auch, weil der Rock'n'Rolf hat ja das schon ganz schön angeteasert, meinte unglaublich abwechslungsreich, bestes Album seit Menschengedenken quasi. Und es gab ja auch schon drei Singles vorab, die auch zu den besten Songs des Albums zählen. Und abwechslungsreich ist es, aber... Und das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, auch sehr durchwachsen. So ging es mir, also ich hatte ähnliche Gefühle, so ein bisschen wie mit dem neuen Halloween-Album, wo ich auch einige Songs sehr gut finde und andere wieder, ja, ich weiß nicht, Also bei Running Wild ist mir aufgefallen, das ist ja eine Tendenz, die gibt es jetzt schon länger, dass Rock'n'Rolf in hartrockigere Gefilde immer weiter aufbricht, was an sich ja meiner Meinung nach nicht schlimm ist, aber es muss schon irgendwie authentisch daherkommen. Und also was nicht authentisch daherkommt, ist der Song Wild Wild Nights. Ich bin ja auch ein großer Glam-Fan, aber... jemandem wie Rock'n'Rolf, der schon in den 80ern eigentlich wenig getrunken hat, wenig, keine wilden Partys nach den Konzerten gefeiert hat, dem nimmt man solche Songs mit sehr klischeehaften Refrains wie A Couple of Beers and Lighten the Day nicht so ganz ab. Also das ist, würde ich sagen, auch leider der schwächste Song auf der Platte.
Ja. Will ich direkt auch mal einsteigen,
bevor du
noch zu sehr ins Detail gehst. Also ich war jetzt am Anfang direkt ein bisschen überrascht über dieses ja schon geschlossene Fazit quasi, das du da genannt hast. Weil ich persönlich hätte es ein bisschen euphorischer tatsächlich bewertet. Also du hast jetzt auch gesagt, abwechslungsreich. Das wiederum wäre mein Kritikpunkt, weil ich fand es ehrlich gesagt dann am Ende gar nicht so abwechslungsreich, sondern eben doch wieder sehr in einem Stil gehalten. Trotzdem hat es mich echt überrascht. Also ein paar coole Nummern dabei. Wie gesagt, die schon vorab Veröffentlichung gehören sicherlich auch mit zu den favorisierten Tracks. Und genau das Lied, das du jetzt genannt hast, fand ich auch ein bisschen absurd vielleicht. Weil es einfach so thematisch überhaupt nicht gepasst hat, ne? Also es ist ja, das ganze Album ist irgendwie auf diese Piratengeschichte so eingetrimmt und dann kommt plötzlich noch ein Lied, irgendwie so, ja, ich starte mein Auto, es läuft irgendwas im Radio, 10 Uhr morgens und das, ja, passt irgendwie nicht ganz zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Piratenmeuten, die auf Beutesuche sind.
Nee, das passt irgendwie nicht. Aber zum Thema abwechslungsreich. Rock'n'Rolf hatte bis jetzt auf keinem seiner Studioalben eine Ballade. Und auch hier ist es eigentlich keine richtige Ballade, aber wir haben hier noch einen weiteren etwas schwierigen Song, und zwar One Night, One Day. Ja. Klingt auch so ein bisschen vom Titel nach einem glammigen Song, ist es aber überhaupt nicht, sondern das ist ja eine Art, New World Order Ballade. Die, also Rock'n'Rolf hat ja schon seit den 90ern auch sich textlich immer wieder mit Verschwörungstheorien auch befasst. Und ich will das jetzt mal nicht überinterpretieren, aber der Song ist, er ist hochgradig experimentell, finde ich. Und also mich holt er nicht ab. Mhm. Zusammen mit Wild Wild Nights, finde ich, ist das ein Tiefpunkt des Albums.
Ja, also der fällt auf jeden Fall auf, weil er eben so ganz anders ist als die anderen Songs auf dem Album zusammen. Also One Night, One Day und Wild Wild Night sind eigentlich ganz anders als die anderen Songs auf dem Album. One Night, One Day, aber nochmal eine ganze Ecke eigenständiger, sag ich mal. Ich habe auch so die ersten Sekunden gehört, dachte so, na, wird das jetzt eine Ballade? Und irgendwie war es dann aber auch nicht so ganz eine Ballade irgendwie, ja, nur so eine halbe. Weiß ich nicht genau. Und ich finde ihn jetzt aber gar nicht so schlimm. Also wenn ich die Scheibe hören würde, würde ich da jetzt nicht irgendwie mir wünschen, dass jetzt schon der nächste Song kommt.
Also ich glaube, ich würde es mir bei dem Song schon wünschen. Aber nachdem ich jetzt mit meinen harten Kritikpunkten eingestiegen bin, möchte ich doch sagen, dass ich nicht komplett enttäuscht bin oder so. Weil es sind auch einige starke Songs drauf. Meiner Meinung nach auch ein extrem starker. Und zwar The Iron Times, der letzte, der auch nicht vorab veröffentlicht war, sondern so ein bisschen die Überraschungswaffe ist des Albums. Auch ganz klassisch in Rock'n'Rolf Running Wild Manier, auch als letzter Song mit 10 Minuten 29 ans Ende des Albums gestellt. Und das ist wirklich seine große Stärke. Es geht hier um den 30-jährigen Krieg, also historisches Material verarbeitet zu einem epischen Song, der wirklich, also der ist total catchy, aber eben auch wirklich durchdacht. Und Say Your Prayers war noch nicht vorab veröffentlicht, ist eine starke Nummer, ist vom Refrain beim ersten Durchhören, finde ich den nervig. Jetzt die dritte Mal und späteres Anhören hat er sich für mich eher zum stärkeren Song gemausert. Und was ich stark finde, insbesondere bei Say Your Prayers und The Iron Times, dass man doch merkt, dass Rock'n'Rolf ein sehr guter Gitarrist ist. Also der hat auf beiden schöne Gitarrenlicks, aber auch Solos und generell die Riffs, also Da ist ganz viel, das klingt 100% nach Running Wild, aber es ist trotzdem immer noch eine Varianz drin. Also es ist nicht dasselbe wie immer. Und ja, also da sind Crossing the Blades war schon auf einer EP vorab mal veröffentlicht. Die haben so den Song nochmal neu aufgenommen. Ist jetzt auch noch, finde ich, etwas stärker geworden. Wings of Fire ist ein guter Song.
Das ist tatsächlich mein Favorit, also ja. Da war ich direkt drin. Wobei Diamonds and Pearls finde ich auch richtig gut. Also ja, dieser Refrain, ja. Denn der ist halt so gut zu merken und da ist man direkt
ja, drin. Irgendwie Diamonds so, ne? And Pearls ist auch so zusammen mit The Shellback der klassische Piratensong auf dem Album, denke ich. Also den finde ich auch stark und Wings of Fire finde ich ist eine sehr Judas Priest-artige Nummer. Gefällt mir auch. Was bei mir direkt aber wieder so ein bisschen den Eindruck schon beim ersten Mal hören bei mir für so eine Anspannung gesorgt hat, war der Titeltrack des Albums und auch der Opener Blood on Blood an sich auch ein guter Song, würde ich sagen. Nur was direkt schon mal für eine unangenehme Länge sorgt, ist, dass der Refrain dieses Songs zum Ende des Songs etwa 100 Mal am Stück wiederholt wird. Also, da habe ich mich noch nicht so ganz dran gewöhnt. Gut, 100 Mal ist übertrieben, das gebe ich zu, aber ja, es ist das Album, es wird mit jedem Mal hören besser, aber ich finde doch in eine Reihe gestellt mit dem meiner Meinung nach sehr guten Rapid Foray und auch dem wirklich guten Resilient ist es doch etwas schwächer als diese beiden Alben. Allerdings immer noch stärker als Shadowmaker, wenn wir jetzt mal die neuen hier als Messlatte anlegen. Und Leute, die natürlich solche Double-Bass-Salven wie auf Masquerade hier erwarten, die sollten besser direkt nicht reinhören. Trotzdem, es ist ein gutes Album, ja. Es ist ein gutes Album und hört es euch mal an.
Ich habe es ja eben schon gesagt, also ich bin echt überrascht, dass das bei dir kein positives Ergebnis hervorgerufen hat. Also für mich ist das definitiv besser als Rapid Foray und auch Shadowmaker finde ich besser als Rapid Foray.
Also Olli, das ist ja, nee, Rapid Foray, das war für mich, also da finde ich eigentlich nur fette Songs drauf, aber da siehst du mal, wie sehr doch die Meinungen auseinandergehen.
Ja, yeah, Rapid Foray ist für mich halt total eintönig. Also da gibt es irgendwie gar keine Abwechslung. Und das, finde ich, ist hier halt echt gut gelungen, dass man auch mal ein bisschen was anderes hat. Ja, und über Shadowmaker haben wir in der Vergangenheit auch schon öfter gesprochen. Da hast du mir schon tausendmal erzählt, dass du es nicht so geil findest. Und ich wiederum eben eigentlich gar nicht schlecht.
Naja, also ich will nicht ins Detail gehen bei Shadowmaker. Das führt, glaube ich, zu weit. Aber bei Blood on Blood, ich denke, darauf kann man sich fast einigen, dass es, also, ja, es ist so vielseitig, wie es ist, so sind auch die Rückmeldungen. Also ich hatte auch vorab ein paar Reviews gelesen und die sind, also es ist ein total weites Spektrum von total Verriss über ganz in Ordnung bis richtig gut. Und ja. Auch wenn da total Verrisse dabei sind, möchte ich nochmal darauf hinweisen auch, das habe ich extra rausgesucht, dass zumindest der kommerzielle Erfolg dieses Albums ja nicht ganz so gut war wie der von Rapid Foray. Das zumindest 3 Wochen lang auf Nummer 2 in den Charts in Deutschland war. Aber Blood on Blood ist doch auf Position 8 eingestiegen in den Charts in Deutschland, auf 27 in Österreich und auf 18. in der Schweiz.
Das war unser Außenreporter Uwe, direkt aus der Schweiz.
Ja, danke.
Nee, aber lustig, dass du es sagst, weil ich habe eben nebenbei, als wir angefangen haben, über das Album zu sprechen, auch noch kurz gegoogelt, weil ich nochmal eine Liste wollte mit den Songs. Die habe ich nämlich noch nicht vorliegen gehabt gerade. Und direkt das erste Ergebnis war auch ein Review mit 2 von 5 Sternen. mit der Überschrift Kuttenfest im Fernsehgarten.
Ja gut, das ist natürlich direkt eine Ansage.
Und es endet mit nicht mehr auszuhaltender Einfallslosigkeit und schunkelndem Hafenbar-Kitsch.
Ja, also so weit würde ich nicht gehen, aber solche Meinungen gibt es auch da draußen. Aber wirklich, also wie können diese Leute The Iron Times hören und dabei schunkelndes Hafenfest sagen? Also vielleicht bei Wild Wild Nights schunkelndes Hafenfest, aber nicht bei The Iron Times.
jetzt hilf mir mal, Iron Times ist der letzte Song, meinst
du? Richtig, richtig.
Ja, die haben hier tatsächlich das Review nicht auf den letzten Song geendet, sondern auf One Night, One Day.
Ja, sie haben es quasi andersrum als ich gemacht, also nicht mit dem Negativen eingestiegen, sondern vielleicht vorher noch ein bisschen was Positives gesagt, um am Ende dem Rolf das One Night, One Day nochmal richtig schön überzubrezeln. So kann man es natürlich auch machen.
Ja, wobei der letzte Song, glaube ich, in dem ganzen Review gar nicht erwähnt wird. Naja. Ja, aber lustig, weil, ja, das, also, wie gesagt, als ich es eben gegoogelt habe und die Bewertung gesehen habe, war es auch direkt so, wie du meintest, also eine ganz andere Beurteilung, als ich so habe. Verstehe ich gar nicht, also, wie das passieren kann.
Ja, also auch da, glaube ich, müssen wir gar nicht zu weit gehen, aber es gibt einfach die Fraktion auch, die bei Running Wild sagt, also die bei Running Wild quasi schon vor Under Jolly Roger ausgestiegen ist, ja, die irgendwie immer noch die Hoffnung hat, dass so ein Album wie Gates to Purgatory oder Branded in Exile nochmal rauskommt. Aber das ist, ich fürchte, das können sich ja alle Beteiligten abschminken.
Glaube ich auch.
Ja, bevor wir uns zu sehr in diesem sehr vielschichtigen Thema Running Wild verlieren, Olli, möchtest du auf dein nächstes Album eingehen?
Jo, genau. Wie gesagt, habe ich ja noch eine zweite CD zugeschickt bekommen. Und zwar das neueste Album von God's Army. Es heißt Warriors of the Wasteland. God's Army, ja, war mir schon ein Begriff vor dem Album. Für mich auch da schon, und das hat sich jetzt nochmal bestätigt, ein kleiner Geheimtipp. Wirklich eine absolute Empfehlung von mir, sich die mal anzuhören. Ich meine, 2018 kam schon kam das letzte Album von denen raus. Das hatte ich mir vor ein paar Monaten schon mal angehört, weil die ursprünglich im Sommer eigentlich einen Auftritt in Gelsenkirchen haben sollten, der dann aber doch noch abgesagt werden
musste. Gelsenkirchen Rock City, und da hatten wir es mal wieder.
Genau, genau. Ja, und deswegen bin ich also dadurch quasi durch diese Konzertankündigung auf die gestoßen und war da schon total begeistert. Und das kann ich eigentlich auch so für das jetzige neue Album so wiedergeben. Also wirklich, machst die CD an und, ja, okay, ich muss sagen, als ich die CD das erste Mal eingelegt habe, war ich erst so ein bisschen überrascht. Es war so, ich dachte so, hä, haben die jetzt, was ist das jetzt, höre ich jetzt ein Techno-Album? Weil irgendwie so Keyboard am Anfang ist. Oder vielleicht ist es auch eine E-Gitarre, ehrlich gesagt war ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall so ein bisschen abgespaced. Und dann, als ich dann das Album das zweite Mal mir angehört habe und der Song also das zweite Mal für mich anlief, war ich dann eher so bei so einer 80er-Jahre-Disco im Stile von Night Flight Orchestra.
Oha.
Und dann kriegen sie aber innerhalb weniger Sekunden die komplette Kurve und sind mitten in einem supergeilen, melodischen Heavy-Metal-Album. Und es hat vor allem das, was ich bei vielen Alben in der heutigen Zeit vermisse, nämlich diese Eigenständigkeit, diesen Wiedererkennungswert und dieses, ja, was das eben wirklich noch was Neues gebracht wird. Weil ich finde halt vieles, was heutzutage rauskommt, das hat man irgendwie gefühlt schon mal gehört, das ist irgendwo eintönig. Und das ist hier halt wirklich nochmal eine ganz eigenständige Art und Weise, Heavy Metal zu machen. Also wirklich, wer Bock hat, nochmal was Neues zu hören, was man so vielleicht noch nicht kannte, sollte auf jeden Fall mal reinhören. Insgesamt ist es jetzt kein besonders hartes, schnelles Album. Die schnellste Nummer ist wahrscheinlich der Titeltrack Warriors of the Wasteland. Und ansonsten, eben wie gesagt, spielt das Ganze sich eher im melodischen Heavy-Metal-Bereich ab, ganz klassisch gehalten. Ich finde den Gesang super, super abgemischt. Und von mir, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, eine Empfehlung. Ein Song, den ich vielleicht rauspicken will, ist Midsummer's Eve. So ein bisschen mystisch angehaucht. Der Sänger transportiert das auch mit seiner Stimme immer ganz gut. Da in dem Song, da sozusagen das Thema vom Song wird über die Stimme ganz gut rübergebracht. Und auch noch eine Sache, die mir beim ganzen Album aufgefallen ist, dass es immer wieder auch richtig gute Soli zwischendurch gibt, wo die Gitarre schön in den Vordergrund rückt. Und wirklich super einfallsreich und richtig schön anzuhören. Also von mir, wie gesagt, dann die Empfehlung. Fand auch lustig, oder ja, in Anführungsstrichen lustig, das Label, unter dem das rausgekommen ist. heißt For Those Who Choose to Pose. Kannte ich bisher noch nicht, aber irgendwie ein lustiger Name. Und ja, ansonsten hier Beipackzettel von der CD ist natürlich auch mit dabei, mit ein paar Bandfotos und den Songtexten, die da drin abgebildet sind. Habe ich jetzt noch nicht im Detail angeguckt, aber an sich ganz gut gemacht. Sieht super professionell aus von der Gestaltung. Das Einzige, was nicht so professionell aussieht von der Gestaltung, ist tatsächlich das Albumcover. Das hattest du dir ja eben dann auch schon kurz angeschaut, bevor wir hier in die Aufnahme gestartet sind. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, da war dann die Kreativität zu Ende, gefühlt. Wir haben eben auch schon diskutiert, was es wohl sein soll, was da eigentlich gezeigt wird. Wir haben uns am Ende darauf geeinigt, dass es ein brennendes oder ein glutaufgehendes Holzstück ist. Das wissen wir aber nicht so genau.
Ja, das stimmt. Das Cover ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja.
Ich kann noch kurz was anmerken, dass der Labelname dürfte eine Anspielung auf die kanadische Thrash-Metal-Band Razor sein. Deren Motto war nämlich We spit on those who choose to pose, we thrash with all the rest. Aber hier sollte wohl in Abgrenzung dann eher das Melodische betont werden und Razor waren absolut nicht melodisch.
Stimmt, ja. Genau. Ja, wie gesagt, melodisch ist auf jeden Fall ja, Stichwort, Hauptthema musikalisch betrachtet bei dem Album. Ja, und wirklich, also das hatte ich echt lange nicht mehr, dass ich mir eine Band angehört habe, bei der ich direkt so überrascht war, im positiven Sinne. Ja, hat mich richtig gefreut, mal wieder sowas zu finden.
Ja, ich Schande über mein Haupt muss mich ja outen, hab mir das noch nicht angehört. Ich kann nur noch den Klugscheißer Hinweis geben, dass sie vielleicht beim Titel des Albums auch etwas hätten aufpassen müssen, weil ich musste da nämlich erstmal an Steelwing und ihr Lord of the Wasteland Album denken, aber Lord of the Wasteland ist natürlich nochmal was anderes.
Wenn man jetzt das Ganze weiterspinnen möchte, gibt es ja noch ein anderes Album, das so ähnlich heißt, nämlich Warriors of the World von Manowar. Und dann musste ich beim Stichwort Wasteland noch an die Wasteland Warriors aus Wacken denken.
Ja, und die wiederum beziehen sich auf Mad Max, was bei Wasteland immer geht.
Ja, stimmt.
Naja, aber wie soll ich sagen? Etwas schwierige Titel oder gar Bandnamen, das wäre dann auch schon wieder eine geschickte Überleitung, habe ich das Gefühl.
Zu?
Blitzkrieg.
Oha.
Ja.
Ja. Blitzkrieg, die sollten damals ja, glaube ich, beim Very Heavy Festival in Holland spielen, haben aber dann irgendwie abgesagt kurzfristig, wo wir da waren. Kann das sein?
Das weiß ich gar nicht mehr, kann aber sein, tatsächlich. Ja.
Was ich definitiv weiß, ist, dass wir mit dem Gitarristen oder dem Bassisten, naja, auf jeden Fall irgendeinem Bandmitglied von Warrior ins Gespräch gekommen sind, der auch bei Blitzkrieg tätig war.
Ja, vorher, der ist bei denen ausgestiegen. Aber ja, stimmt, das war ganz cool. Und ich habe die tatsächlich auch zweimal gesehen. Einmal auf dem Turok Open Air, meine ich, und einmal in Frankfurt im Elver Club vor leider nur so etwa 20 Leuten unter der Woche. Aber ja, man muss auch noch dazu sagen, welche Blitzkrieg überhaupt? Natürlich die New Wave of British Heavy Metal Helden Blitzkrieg rund um ihren großartigen Sänger Brian Ross. Es gibt nämlich noch eine Handvoll andere Blitzkrieg, darunter auch eine Punkband Blitzkrieg. Naja, aber das nur am Rande. Brian Ross ist nicht nur Sänger von Blitzkrieg, sondern auch von Satan. Ich liebe beide Bands und das vor allem auch wirklich wegen ihm als Sänger, der für mich zusammen mit Rob Halford von Judas Priest einer der besten Heavy-Metal-Sänger überhaupt ist. Also der kann sehr hochfrequent singen, aber auch so, dass es noch melodisch ist. Also, nee, ganz toll. Ja, was soll ich sagen? Also ich war generell ja von ein paar neuen Alben dieses Jahr eher enttäuscht und habe bei mir schon öfter die fürchterliche Tendenz festgestellt, dass ich ganz oft Alben kaufe, die ich schon kenne. Da kann dann nicht so viel schief gehen. Und deshalb habe ich mir jetzt ein ganz neues Re-Release gegönnt. Erstmals auf Vinyl erschienen. Dieses Jahr ist nämlich Blitzkriegs 2007er Album Theater of the Damned. Das habe ich mir sofort gekauft, als ich es gesehen habe. 2007, manche können sich das noch können sich noch erinnern, das waren finstere Zeiten. Also die 90er waren kaum vorbei. Metal, das war irgendwie Linkin Park und ähnliche Bands. Und es gab dann aber so gegen Ende der frühen 2000er auf einmal Alben, die wieder mehr so Richtung Heavy Metal gingen, teilweise von neuen Bands, teilweise aber auch von alten Heroen. Und aus dieser Zeit stammt dieses Album Theater of the Damned. Es ist, was die Gitarren und das Schlagzeug angeht, relativ modern. Also hier gibt es reichlich Double Bass zu hören. Und auch der Gitarrensound ist für die Zeit ziemlich zeitgemäß. Also teilweise relativ shreddendes Riffing, also teilweise ein bisschen thrashig sogar. Obwohl Blitzkrieg ja eine ziemlich klassische Heavy-Metal-Band sind. Aber also was dieses Album richtig rausreißt, ja, ist einfach die bereits erwähnte großartige Stimme von Brian Ross und auch sein tolles Songwriting. Also hier sind wirklich Songs drauf, die total berührend sind. Also es geht hier thematisch viel um das Individuum in der Gesellschaft, würde ich mal sagen. Mhm. Also und auch das Phantom der Oper, das kommt dann gleich auf dem zweiten Song. The Phantom ist im Grunde ein gebrochener Mann, um dessen Schicksal es geht in diesem Song. Es geht um Individualismus auch in Nummern wie My Life is My Own, Spirit of the Legend, ein Gitarrist, der besessen ist von seinem Instrument. Dann Into the Light, ein echt ergreifender Song übers Sterben. Also es ist wirklich durchaus auch melancholisch, dieses Album. Aber so ein stimmungsvolles Gesamtwerk, dass ich wirklich sage, wow, toll, dass es hier doch mal ein Re-Release gegeben hat. Großartiges Album, da würde ich sagen, wirklich, naja, 9 von 10, wenn nicht gar 10 von 10 Sternen. Mhm. Das Einzige, was ich hier Mighty Music vorwerfen muss, die das re-released haben. Es ist etwas passiert, was ich auch ganz fürchterlich finde. Und zwar, wenn ein Album wie dieses, was es vorher nur auf CD gegeben hat, erstmals auf Platte erscheint und hier wurde sogar das Cover nochmal extra künstlerisch angepasst, also es ist etwas anders als das CD-Cover, dann darf es auf keinen Fall passieren, dass es, wenn es dann wirklich auf LP-Größe skaliert ist, ein bisschen pixelig ist. Und das ist hier passiert. Das finde ich wirklich schlimm.
Okay.
Aber abgesehen davon, vorbehaltlose Kaufempfehlung.
Frage ich mich, wie sowas passieren kann.
Das frage ich mich allerdings auch.
Ob sie das vielleicht nur auf CD-Größe damals erstellt hatten. Aber irgendwie, das macht ja auch keinen Sinn.
Ja, habe ich mich auch gefragt, ob es vielleicht einfach nicht hochauflösender vorlag.
Vielleicht damals noch per Hand gezeichnet auf einem auf einem Notizzettel, auf CD hat es gerade noch gepasst und
ja, wahrscheinlich, nee. Wahrscheinlich.
Aber finde ich spannend, dass ja so ein relativ junges Werk, klar, sind jetzt auch schon 14 Jahre, ne, aber dass du so ein Werk von einer Band, die eigentlich in den 80ern groß geworden ist, nochmal rauspickst, das jetzt in den Jahrtausenden, im zweiten Jahrtausend entstanden ist. Das ist ja auch eher selten, dass man bei solchen alteingesessenen Bands dann auch in der neueren Zeit nochmal ein paar Highlights rauspicken kann, ne?
Ja, also Blitzkrieg machen auch bis heute Alben. Die waren eigentlich alle relativ solide, mit einzelnen Ausnahmen, sage ich mal. Und auch mit Satan ist ja Brian Ross weiter unterwegs. Also der Typ kann immer noch sehr gut singen und ich glaube, es liegt am Ende auch daran, dass er auch wie Rock'n'Rolf zu den Leuten gehört, die in den 80ern gar nicht so wild abgegangen sind, wo wir wieder bei den UFOs sind, die andere gesehen haben wollen beim Landeanflug auf London oder wo auch immer hin.
Okay. Ja, wer jetzt aus dem New Wave of British Heavy Metal Bereich auch wieder ein Album angekündigt hat, sind ja auch wieder Tokyo Blade.
Oha.
Die hatten ja vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, ja, bin mir nicht ganz sicher, haben die ja ihr letztes Album rausgebracht, was ja auch das erste Album seit langem war. Und jetzt sind sie regelmäßig anscheinend wieder aktiv und bringen direkt dann, ich meine, nächstes Jahr dann das nächste Album raus.
Ja, ich habe gerade mal auf Metal Archives geguckt. Es ist sogar schon gelistet. Es soll Fury heißen und 2022 rauskommen.
Und was auch in Kürze rauskommt, ist das neue Scorpions-Album.
Oha.
Mehr habe ich dazu aber auch nicht zu sagen. Ich habe nämlich mir noch nicht mal die Single angehört, die sie schon veröffentlicht haben. Hast du da mal reingehört?
Ich habe tatsächlich auch noch nicht reingehört, aber ich habe Gerüchte gehört, dass das ganze Album angeblich live eingespielt sein soll. Hm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber falls das stimmt, das wäre ja eine Ansage.
Also live aus dem Studio sozusagen, oder?
Ja, genau. Also live im Studio mit einer echten Band. Also wir haben ja auch schon über Produktionsmöglichkeiten gesprochen und dass im Grunde eine Band, also auch virtuell Songs zusammenstellen kann, alle nehmen für sich aufschicken, das in womöglich auch virtuelles Studio und dann wird das da gemischt. Und die Scorpions sollen da angeblich in die Gegenrichtung gehen, also so wie das früher gemacht wurde, dass man als Band mit seinen Instrumenten in ein echtes Studio aus Backsteinen und Schallschutzvorrichtungen,
ja, und an der Wand, ne?
Und Eierkartons reingeht, ja, in der Garage von Lexis Mom oder so, und das Album aufnimmt.
Ja, habe ich ehrlich gesagt, würde ich das noch machen, mir die Single anzuhören, bevor wir aufnehmen. Komplett vergessen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Vor allem sieht sowohl die Tour-Ankündigung als auch die Album-Ankündigung sieht schon vom Stil her relativ oldschool aus. Haben sie sich ein bisschen an den alten Zeiten orientiert, würde ich mal sagen.
Das Gefühl habe ich auch. Also ich muss auch sagen, ich fand das letzte Scorpions-Album, Return to Forever war das, glaube ich, fand ich extrem stark. Ja, das fand ich.
Okay.
Ja, sind wir dann schon bereit für das Secret of Steel?
Ja, ich trinke nochmal einen Schluck und dann bin ich gestärkt, um mir das Ganze anzuhören, was du heute vorbereitet hast, Uwe.
Ja, große Überraschung. Es geht direkt wieder zurück nach Großbritannien in die New Wave of British Heavy Metal. Und ich war ja doch etwas, enttäuscht vom neuen Iron Maiden Album. Da sind wir wieder beim Thema Alben von 2021. Und deshalb will ich da gar nicht mehr weiter groß eingehen, sondern natürlich auf die guten alten Alben. Ja. Und zwar, Olli, du hast ja sicherlich das Cover von The Number of the Beast so vor dir im Kopf.
Na klar.
Mit dem Eddie und dem Teufel vorne drauf. Und hättest du gewusst, dass dieses Album nicht das einzige unter den ersten 3 Iron Maiden Alben ist, wo nicht nur der Eddie drauf ist, sondern auch ein Teufel?
Nicht das erste, wo nicht... nochmal.
Ja, also unter den ersten 3 Iron Maiden Alben gibt es noch ein weiteres, auf dem man einen Teufel finden kann. Die anderen beiden unter den ersten 3 sind Iron Maiden und Killers.
Ja, Killers, das ist ja das mit der Axt. Da ist ein Teufel drauf.
Ja, es ist tatsächlich das Killers-Album. Aber er ist so klein, dass man ihn eigentlich nur auf der LP-Version erkennen kann. Und da sind wir es wieder, bei guten LP-Covern in hoher Auflösung, ja. Wenn man da nämlich beim Hören des Albums so ein bisschen drauf rumsucht, dann erkennt man, dass bei Iron Maiden Killers quasi zwischen dem I und dem D von Iron Maiden, aber näher an dem D dran, ein kleiner Teufel im Himmel schon quasi auf den Eddie zufliegt, beziehungsweise auf die darunterliegende Stadt. Möglicherweise der Teufel, der dann bei Number of the Beast zusammen mit dem Eddie schon auf dem Cover zu sehen ist.
Okay. Ich habe mir das Foto jetzt hier auf meinem Handy einmal aufgerufen. Da erkennt man es nur schemenhaft.
Ja, da siehst du mal, was digitale Cover nicht können und der ultimative Triumph der Schallplatte im Grunde an dieser Stelle.
Ja.
Ja. Ja. Ja, tatsächlich sind da noch mehr Details versteckt auf dem Cover. Also zum Beispiel auch in den Fenstern von den Häusern ist in einem Fenster ein sich liebendes Paar. In einem anderen guckt eine finstere Gestalt raus. In wieder einem anderen kann man eine Katze erkennen. Also so viel Liebe zum Detail. Ja, die vermisst man heute oftmals bei Covern. Und das ist eine traurige Sache.
Das stimmt. Finde ich auch immer geil. Vor allem, ja, naja, ich meine, die Iron Maiden Albumcovers, die sind natürlich eh kaum zu toppen, ne?
Nee.
Das ist so richtig dieses alte, man geht in den Laden und entscheidet nach Cover-Ding.
Ja, und also da wurden ja auch wirkliche Leute, die malen können, engagiert, um diese Cover ja wirklich oftmals zu zeichnen, ja, zu malen. Also gar nicht mit Computer, nicht wahr? Das ist ja, das waren die Zeiten. Mensch, Mensch, Mensch. Ich verfalle in Nostalgie, merke ich.
Ja, das hatte mich bei, um darauf nochmal zurückzukommen, bei God's Army auch total gewundert, weil das letzte Album war auch total professionell gezeichnet, das Cover. Sah auch richtig super aus und ist halt so ein essentieller Teil und weiß ich nicht. Ne? Wenn man ein schönes Cover hat, dass man eben den Leuten dadurch ja eben auch schon ins Auge fällt. Ne?
Ja, das sollten sich mal wieder ein paar mehr Bands zu Herzen nehmen.
Ja gut, wobei es schon immer wieder auch geile Albumcovers gibt bei den aktuellen Veröffentlichungen. Werd da auch mal in Kürze, glaube ich, mal eine kleine Serie auf unserem Instagram-Account starten mit ein paar aktuellen Albumveröffentlichungen, wo ich die Cover als besonders sehenswert betrachte. Und vielleicht da schon mal als kleiner Teaser das neue Album von Ultra Raptor zum Beispiel. Okay. Ich glaube, das hatte ich dir auch mal geschickt, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, was so ein total wirres Zusammenspiel irgendwie ist aus ganz verschiedenen Elementen. Da sind Dinosaurier drauf, irgendwelche Strahlen, die vom Himmel kommen, eine Pyramide und also ganz verrückt, aber richtig krass irgendwie auffällig und in meinen Augen genauso, wie ein Albumcover sein sollte, nämlich dass es halt schon beim Betrachten richtig Bock macht, sich mal das Album anzuhören, um das zu entdecken, was es da eben so zu hören gibt, ne?
Ja, es gibt auf jeden Fall noch gute Albencover. Das ist ein Thema, über das eigentlich zu selten gesprochen wird.
Gerade auch, kleiner Themenwechsel wieder, aber gerade wo wir auch nochmal über die Scorpions gesprochen hatten, die haben ja jetzt auch wieder einige Tourdaten auf dem Schirm, auf dem Plan, wie gesagt. Und freue ich mich schon drauf, wenn das denn dann auch alles klappt, die dann auch mal wieder live zu sehen.
Ja, das wäre schon eine schöne Sache.
Ja.
Aber ob das was wird, das erfahren wir erst in der Zukunft.
Genau. Und in der Zukunft wird es auch die nächste Folge Secrets of Steel geben, mit stilvollen Geschichten über Heavy Metal und das Leben. Wir freuen uns auf jeden Fall, liebe Zuhörerschaft, dass ihr heute dabei wart bei dieser Folge. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Inspiration geben, falls euer Plattenregal gerade noch eine freie Fläche hat. Irgendeins der Alben von heute wird euch bestimmt zusagen. Und dann wird diese Lücke noch gefüllt.
Oh ja, das denke ich auch. Es waren gute Tipps dabei.
Genau.
Gut, dann macht's mal gut und schnappt sie euch alle.
Jawohl, haut rein. Ciao.
Ciao.